Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 22 bis 27. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet: Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Wir wollen heute Vormittag in diesem Gottesdienst über den Vers sprechen: Der Herr segne dich und behüte dich. Und so Gott will, machen wir dann am kommenden Sonntag Fortsetzung. Beim Übergang ins neue Jahr wünscht man sich in unterschiedlicher Weise Gutes für das neue Jahr. Und wir als Gotteskinder wünschen anderen und uns ein gesegnetes neues Jahr, auch wenn wir das in Worten nicht immer so ausdrücken. Wir sind von Gott her in Christus dazu berufen, den Segen Gottes zu empfangen und Segensträger zu sein. Für uns und andere um Segen zu bitten und Segen zu wünschen. Abraham wurde zugesagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wir wollen uns an der Schwelle zum neuen Jahr einmal mit dem verlesenen sogenannten aaronitischen Segen befassen, und zwar heute zunächst mit den ersten Worten: Der Herr segne dich und behüte dich. Zunächst einmal ist es von allergrößter Wichtigkeit, immer wieder zu bedenken, dass jeder Segen seinen Ursprung in Gott hat. Der Herr segne dich, das wollen wir einmal dick unterstreichen. Der Herr segne dich und behüte dich. Nicht Aaron und seine Söhne sind Segensspender, auch wir nicht, wenn wir jemanden den Segen Gottes wünschen oder für ihn den Segen Gottes erbitten, sondern Gott allein ist der Segensspender, ist der Ursprung, ist die Quelle jeder Art von Segnungen. Er ist der allgenügsame Gott, in dem wir alles haben, was nötig ist, um ihn zu verherrlichen und ein Leben zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung zu führen. Er ist der Ursprung aller Dinge. Aufgrund seines Willens, so sagt uns die Offenbarung des Johannes, aufgrund seines Willens, seines ewigen Ratschlusses, wurde alles geschaffen und jeder Segen geschieht aus ihm selber heraus. Nicht aufgrund dessen, dass ihm zuvor etwas gegeben worden ist. Denn von ihm, so schreibt Paulus im Römerbrief, durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Und von daher erwarten wir alles von Gott, von ihm allein. Das ist ganz wichtig. Auch wenn Gott Menschen gebraucht, um uns zu segnen, wir erwarten den Segen von Gott allein. Er ist der Ursprung jedes Segens, den wir von ihm erbitten. Und von daher, das ist die logische Konsequenz daraus, gebührt ihm auch alle Ehre und alle Anbetung. Gott will angebetet sein. Das ist ganz entscheidend wichtig. Er möchte gerne, dass wir ihm die Ehre geben und ihn loben und preisen für all das, was er ist und was er uns gibt in seiner Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. An jedem einzelnen Tag, daran habe ich mich jetzt gewöhnt, pflege ich zu sagen: Herr, du willst mir heute mehr Gutes tun, als du mir gestern getan hast. Und er will uns im kommenden Jahr mehr Gutes tun, als er uns in diesem vergangenen Jahr getan hat. Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Das ist eine wunderbare Verheißung, die wir im Glauben ergreifen dürfen. Und da wollen wir ihm auch die Ehre dafür geben. Israel wurde vor dem Einzug in das gelobte Land davor gewarnt, irgendein Gelingen auf das eigene Vermögen zurückzuführen. Wir lesen einmal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, die Verse 14 folgende, da wird das deutlich, klar ausgedrückt. Gott warnt also sein Volk davor, wenn es ihm gut gehen würde, sein Vertrauen nicht mehr auf ihn allein zu setzen, sondern auf die eigene Kraft und sich selbst auch die Ehre zu geben. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das sollst du niemals vergessen, dass Gott dich aus der Knechtschaft der Sünde befreit hat durch das Blut Jesu. Und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war, und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meiner Hände Stärke haben wir diesen Reichtum gewonnen, sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist es, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das er hielte seinen Bund, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Aufgrund seiner Verheißung, aufgrund des Bundes, den Gott mit Abraham geschlossen hatte, mit den Glaubensvätern, dürfen sie allen Segen von Gott selbst erwarten und sollten sich davor hüten, irgendetwas, irgendein Gelingen auf die eigene Kraft zurückzuführen und sich darauf etwas einzubilden. Das hört man ja heute immer wieder, auch gerade im Bereich des Sports. Wir haben uns belohnt oder wir haben uns nicht belohnt. Man erwartet alles von sich selbst, auch die Belohnung erwartet man von sich selbst. Man erwartet im Grunde genommen nichts von Gott. Das ist eine große Not. Also das wollen wir uns merken. Und da steht hier am Anfang, der Herr segne dich und behüte dich. Geben wir also Gott allein die Ehre. Wir fragen uns nun, worin besteht denn der Segen, den Aaron und seine Nachkommen als Priester über das Volk aussprechen sollten. Wenn wir uns und anderen Segen wünschen für das neue Jahr, dann bedeutet das, auch wenn wir es nicht immer so konkret formulieren, wir wünschen ihnen Gesundheit, wir wünschen ihnen Kraft zur Bewältigung der alltäglichen Aufgaben, wir wünschen ihnen eine glückliche Ehe, wir wünschen ihnen, dass die Kinder gut geraten, wir wünschen ihnen, dass ihnen der Arbeitsplatz erhalten bleibt, wir wünschen ihnen materielle Versorgung und manches andere. Und das sind ja alles gute Dinge, die wir ihnen wünschen. Das ist alles im Segen Gottes für sein Volk enthalten. Und wir lesen dazu einmal einige Verse aus dem 5. Mosebuch, Kapitel 28. Ich lese nicht alles, was hier von den Segnungen Gottes geschrieben ist. Ihr könnt das zu Hause noch einmal nachlesen und auch weiterlesen. 5. Mose, Kapitel 28, ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, weil hier Segen und Fluch gegenübergestellt werden. Und letztlich alles davon abhängig ist, dass der Mensch gehorsam ist, dass das Volk Gottes gehorsam ist. Jeder Segen hängt daran, dass das Volk Israel sich auf den Wegen Gottes befindet, im Gehorsam. Das ist typisch Gesetzesbund. Wir merken hoffentlich alle den Unterschied zum Gnadenbund. Wir betonen das ja immer wieder. Gott segnet uns nicht, weil wir gehorsam sind, sondern er segnet uns um Christi willen, aus Gnaden, damit wir gehorsam sind, nicht umgekehrt. Wir haben darauf Bezug genommen in den Predigten über die Glaubensgerechtigkeit in Römer Kapitel 3. Ich hoffe, dass uns das allen klar ist und dass wir auch darin leben, dass wir darin zu Hause sind. Das macht uns das Herz froh. Als vorhin aus Psalm 33 gelesen wurde, die Formen, habe ich in meinem Herzen gedacht, die in Christus formen. In ihm sind wir fromm, nur in ihm sind wir fromm. Von Hause aus sind wir nicht fromm, sind wir gottlose Leute. Alles dürfen wir immer wieder vom Gnadenbund her sehen. Aber in 5. Mose Kapitel 28, da hängt alles von unserem Gehorsam ab. Und wenn du nicht ganz und völlig und hundertprozentig gehorsam bist, gehst du all dieser Segnungen verlustig, von denen wir jetzt hier etwas hören. Wenn du nun der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Da haben wir es, ja? Wenn du das tust. So wird, dann wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Und weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist, werden über dich kommen und dir zuteil werden alle diese Segnungen. Darum geht es uns ja jetzt in diesem Zusammenhang. Was gehört zu den Segnungen Gottes? Was beinhalten die Segnungen Gottes? Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und gesegnet bei deinem Ausgang. Und der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, vor dir schlagen. Auf einem Weg sollen sie ausziehen wider dich und auf sieben Wegen vor dir fliehen. Und jetzt kommt ein wunderbares Wort. Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Schwester Bertha Isselmann mir das mal in großen Buchstaben geschrieben hat, weil sie fast blind war. Ja, konnte sie nur in riesigen Lettern schreiben. Der Herr wird gebieten, dem Segen, dass er mit dir sei, in dem, was du besitzt und in allem, was du unternimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Bis dahin einmal, ihr könnt das zu Hause mal weiterlesen. Und unterschlagt bitte nicht die Flüche für den Fall, dass man nicht in allen Dingen gehorsam ist. Ne? Und dann preist den Herrn darüber, dass wir im Gnadenbund sind und nicht im Gesetzesbund. In Christus Jesus ist das ganze Gesetz Gottes erfüllt. Und deshalb sind wir teilhaftig geworden aller Segnungen Gottes. Und dazu gehören auch durchaus irdische Segnungen. Denn materieller Reichtum, materieller Überfluss ist ja doch auch ein Segen Gottes, ja? Steckt eine tiefe Gefahr da drin, aber ist doch ein Segen Gottes. Also es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Gutem der Herr sein Volk überschütten wollte, allerdings nur für den Fall, wie wir gesagt haben, im Gesetzesbund, dass es ihm gehorsam sein würde. Und das ist es auch, was sich der Mensch von Natur aus wünscht. All das, was wir jetzt gelesen haben, wenn wir das einmal übertragen auf unsere Situation, auf unser Leben in unserer Zeit, das wünscht sich der Mensch von Natur aus, wenn auch nicht zur Verherrlichung Gottes, sondern für sich selbst. Und nicht zur Verherrlichung Gottes, aber es sind ja wunderbare Segnungen Gottes. Erfolg auf der ganzen Linie, ein glückliches, gelingendes Leben auf allen Ebenen seines Daseins, das wünscht sich der Mensch von Hause aus. Aber das ist nicht das Entscheidende beim Segen Gottes. Nicht das Entscheidende. Das darf niemals für uns als Kinder Gottes die Priorität haben, den Vorrang haben. Das Entscheidende sind nicht die sichtbaren Güter, die Gott zur Ehre seines Namens schenken möchte, sondern die unsichtbaren, die himmlischen Güter. Das gilt auch für das jüdische Volk. Man sagt ja immer wieder, naja, der Gemeinde Jesu gehören die himmlischen Segnungen, den Juden gehören hauptsächlich die irdischen Segnungen. Das ist ein großer Irrtum. Das jüdische Volk hat die irdischen Segnungen als Verheißungen, das stimmt, aber auch für die Juden gilt diese Priorität. Abraham sehnte sich nach der himmlischen Stadt. Das hatte für ihn Priorität, nicht das irdische Land, sondern die himmlische Stadt, Hebräer Kapitel 11. Und wenn wir Jerusalem Glück wünschen, dann zunächst einmal und in der Hauptsache, dass Menschen dort zum lebendigen Glauben an Christus kommen. Das ist das Entscheidende. Wünscht Jerusalem Glück, dass sie Frieden haben mit Gott durch die Erkenntnis des Messias, durch sein Blut, das er für sie vergossen hat. Und das noch einmal in großem Segen über sie kommen wird. Das, was sie als einen Fluch ausgesprochen haben, sein Blut komme über uns und unsere Kinder und was sich ja auch so verwirklicht hat, schrecklich, in den schrecklichen Gerichten, Züchtigungswegen Gottes mit diesem Volk, wird in einem großen Segen noch einmal über dieses Volk kommen. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wird sie reinigen von aller Sünde. Es wird über sie kommen zum ewigen Heil. Also auch für die Juden sind die himmlischen Segnungen das Entscheidende. Nicht der Landbesitz. Das ist lediglich ein Abbild, ein Schattenbild für das Zukünftige, für die Herrlichkeit, für den Himmel. In der Hauptsache besteht also der Segen Gottes in himmlischen Gütern in Christus. Und das lesen wir ganz besonders eben auch im Epheserbrief Kapitel 1. Da wollen wir kurz hineinschauen. Kapitel 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Er hat uns gesegnet in Christus. Er hat. Es ist wunderbar, dass wir schon gesegnet sind. Bevor wir um einen Segen bitten, dürfen wir danken dafür, dass wir in Christus Jesus teilhaben an allen Segnungen Gottes, an allen himmlischen Gütern. Und dann werden diese himmlischen Güter aufgezählt. Wir wollen diese Verse jetzt nicht lesen. Erwählung vor der Erschaffung der Welt, Gottes Kindschaft, Erlösung durch sein Blut, Teilhabe an der vollkommenen Einheit, harmonischen Einheit der zukünftigen Welt, Erben des Himmelreiches, Versiegelung mit dem Heiligen Geist, und das alles haben wir in Christus. Achtet darauf, wenn ihr Kapitel 1 im Epheserbrief lest, es heißt immer wieder in Christus, durch Christus. In Christus, in ihm haben wir das alles. In ihm hat Gott uns das alles geschenkt. Er ist unser Stellvertreter, das ist das Entscheidende. Wenn ihr lest in Christus, denkt ihr immer an die Stellvertretung. Nicht an eine mystische Vereinigung mit Christus, sondern an die Stellvertretung. Eins sind wir, allerdings mit ihm, durch den Glauben an ihn, den Stellvertreter. Und da ist der Heilige Geist in uns und er wirkt in uns und arbeitet an uns und lehrt uns, überführt uns. Das ist alles eine Frucht davon, dass er unser Stellvertreter ist, an dem wir glauben und in dem uns alle göttlichen, himmlischen Segnungen zuteil geworden sind und zuteil werden. Von Natur aus schätzen wir diese himmlischen Güter nicht. Das ist so. Im Gegenteil, wir verachten sie und ziehen in jedem Fall von Hause aus, in jedem Fall die irdischen Güter vor. Da geht es dann nach der Weise, wie sagt das Sprichwort, besser ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ja, dem natürlichen Menschen liegt es ja viel näher, das Sichtbare zu begehren als das Unsichtbare. Im Sichtbaren zu leben als im Unsichtbaren, im Glauben zu leben. Wie es von Mose heißt, er hielt sich an Gott, als sähe er ihn. Für ihn war Gott eine Realität, eine Wirklichkeit. Aber für den natürlichen Menschen ist Gott keine Wirklichkeit, keine Realität. Da sind die Dinge real, die man sehen kann. Und diese Natur haben wir immer noch in uns. Da geht es dann manchmal tatsächlich auch für uns nach der Weise, besser ein Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. So sind wir von Natur. Und dafür müssen uns, den Gläubigen, ganz neu auch die Augen geöffnet werden. Sonst betrügen wir uns nämlich selbst. Wir sprechen davon, dass uns das alles viel wichtiger ist als das Irdische. Aber ob es wirklich so ist, das ist die Frage. Wann haben wir vielleicht wegen irgendwelcher irdischen Sorgen nicht einschlafen können? Wann ist es uns das zum letzten Mal passiert wegen dem Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit, dass wir nicht einschlafen konnten? Weil wir neu im Lichte Gottes erkannt haben, was für große Sünder wir sind vor Gott, dass uns das beunruhigt hat im Blick auf unsere Gemeinschaft mit Gott. Vielleicht konnten wir nicht einschlafen, weil wir uns Sorgen darüber gemacht haben, wie das weitergehen soll, finanziell, materiell mit uns, oder Sorgen über andere Dinge in unserem praktischen Glaubensalltag. Aber wann haben wir uns zuletzt einmal darum gesorgt, wie es mit unserem Verhältnis zu Gott bestellt ist, dass unsere Sünde uns ganz neu zu Bewusstsein gekommen ist? Wann haben wir uns zuletzt riesig freuen können über die Vergebung unserer Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade? Vielleicht haben wir ein irdisches Geschenk erhalten, sicherlich fast jeder unter uns, denke ich mal. Wenn nicht alle unter uns haben zu Weihnachten irgendetwas empfangen, etwas Großes, etwas Kleines, wir haben uns gefreut. Vielleicht auch manche sich riesig gefreut. Wann hast du dich zuletzt so riesig über die Vergebung deiner Sünden gefreut? Und dass du mit Gott in Ordnung bist, dass du Frieden hast mit Gott, dass du ihn hast, ihn selbst hast. Wann ist das der Fall gewesen? Dass dein Herz überströmte von Lob und Danksagung Gott gegenüber. Die Freude über die Hilfe in einer finanziellen Not, die Freude über wiedererlangte Gesundheit, das ist natürlich, das liegt uns von Natur. Das andere aber, die Freude an dem, was Gott uns in Christus an himmlischen Gütern geschenkt hat, das ist übernatürlich, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Das hat niemand von uns von Natur. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ist es aber nicht vorhanden, wir ziehen den Umkehrschluss, ist es aber nicht bei uns vorhanden, dann offenbart das, dass uns der Heilige Geist nicht erfüllt. Das Lieblingsthema des Heiligen Geistes sind nicht irdische Güter, ist nicht Gesundheit oder was es auch sein mag. Das Lieblingsthema des Heiligen Geistes, wenn unsere Herzen vom Heiligen Geist erfüllt sind, ist die Herrlichkeit Gottes in Christus. Die Versöhnung durch sein Blut, die Gemeinschaft mit ihm, sein Wort, das er uns gegeben hat. Wie steht das da mit uns? Wir müssen uns fragen. Am Ende dieses Jahres müssen wir uns prüfen. Wie steht das mit uns? Am liebsten, ihr Lieben, am liebsten wollen wir ja beides. Ist nicht so? Am liebsten wollen wir beides, irdische und himmlische Segnung. Hier ein schönes Leben auf dieser Erde und dann einmal im Himmel sein. Das möchten wir gerne. In den Sprüchen Salomos heißt es, ganz interessant, Kapitel 15, Vers 17, besser ein Gericht Kraut mit Liebe als ein gemästeter Ochse mit Hass. Könnt ihr jetzt übertragen auf euren Mittagstisch. Also besser ein Gericht Kraut mit Liebe, das heißt also besser wenig mit Liebe als viel ein gemästeter Ochse mit Hass. Schön bildlich ausgedrückt hier. Stimmt doch, oder? Da werden wir alles sagen, ja, richtig. Wer will dem widersprechen, was Gottes Wort sagt? Aber Hand aufs Herz, ihr Lieben. Am liebsten wäre uns doch ein gemästeter Ochse mit Liebe, oder nicht? Seien wir doch mal ehrlich und aufrichtig vor Gott. Wir neigen alle dazu, uns immer wieder zu betrügen, uns selbst zu betrügen. Dieses Entweder-Oder, Entweder-Oder, das will uns nicht schmecken. Was uns aber wichtiger ist, nämlich die Liebe oder der gemästete Ochse. Das zeigt sich in den Zeiten, in denen uns der gemästete Ochse versagt ist. Reicht uns dann das Gericht Kraut mit Liebe? Also in guten Zeiten können wir uns leicht etwas vormachen. Ich war in guten Zeiten, wenn also das Bankkonto günstig aussieht bei uns, dann haben wir keine Probleme zu sagen, jawohl, ich hänge nicht am Geld. Ich hänge nicht am Geld. Ich bin nicht geizig. Aber wenn es Gott gefällt, uns das einmal zu nehmen, dass es knapp wird, dass wir plötzlich nicht mehr im Überfluss haben, dass wir am Existenzminimum uns befinden, wie sieht es dann aus? Dann zeigt es sich, was uns wirklich wichtig ist in solchen Zeiten. Ansonsten neigen wir dazu, uns selbst etwas vorzumachen. Es mag ja sein, wunderbar, wenn Gott wirklich die Probe macht und wir dann sagen können, ja Herr, wie mit Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist ja wunderbar, wenn wir das so sagen können. Aber können wir es auch so sagen? Ich denke, hier dürfen wir auch Zuflucht nehmen zum Herrn Jesus und sagen, in Christus Jesus habe ich das, in mir selbst habe ich das nicht. Aber wir wollen uns prüfen, wie das ist, ob wir es nicht nötig haben, Buße zu tun. Also wenn wir uns zum neuen Jahr den Segen Gottes wünschen, dann in erster Linie zur Verherrlichung Gottes und für den Dienst an anderen Menschen. In Christus Jesus haben wir diese Gesinnung nicht in uns selbst. Herr, vergib uns unsere Selbstsucht, habe ich mir dahinter geschrieben. Vergib mir meine Selbstsucht. Diese Sicht von Gottes Segen, dass es also in erster Linie um die himmlischen Dinge geht, um das, was Gott uns in Christus an himmlischen Gütern geschenkt hat, Vergebung und, was wir aufgelistet haben. Diese Sicht vom Segen Gottes hilft uns auch dazu, die schweren Wege, die Gott mit uns geht, auch im vor uns liegenden Jahr, wollen uns da doch nichts vormachen, nicht wahr? Das neue Jahr, das vor uns liegt, wird genauso mit Problemen gesegnet sein wie das vergangene Jahr. Ich sage ganz bewusst gesegnet sein. Diese Sicht von dem, was wirklich zählt, nämlich die Gemeinschaft mit unserem Herrn, bewahrt uns davor, in Zeiten, in denen uns die Probleme über den Kopf wachsen, nicht vom Segen Gottes zu sprechen. Wir sind ja so verkehrt von Natur aus, dass wir immer den Segen mit Wohlleben in Verbindung bringen. Also wenn Gott uns da mal Wege führt, die schwer sind, die notvoll sind, wo wir viele Probleme haben, dann betrachten wir das nicht als Segen Gottes. Aber das ist doch völlig neben der Schrift. Es gibt verhüllte Segenswege. Es gibt verborgene Segenswege, die Gott mit uns geht. Und da mag der eine, der im Moment sehr tief unten durch muss, bei dem nichts vom Segen Gottes in unserem Sinne und nach unserem menschlichen Verständnis zu sehen ist, viel mehr gesegnet sein als der, dem es im Augenblick blendend geht. Also verwechseln wir doch diese Dinge nicht. Und machen wir doch nicht den Fehler, Segen immer nur mit äußerem Wohlergehen und äußerem Gelingen in einzusetzen. Der richtige Blick für das, was Segen Gottes nach dem Willen Gottes ist, bewahrt uns davor, diesen Fehler zu machen und in solchen Zeiten verzweifelt zu sein und verbittert zu werden. Nein, Herr, du segnest mich jetzt in meiner Not. Es ist ein Ausdruck deiner Liebe und deiner Vatergüte. Du tust mir wohl, auch wenn es mir weh tut. Ja? Du tust mir wohl, auch wenn es mir weh tut. Also wir fassen das noch einmal kurz zusammen. Der Segen kommt von Gott. Er ist der Ursprung jeden Segens. Segen umfasst durchaus materielles Wohlergehen. Wir können nicht sagen, dass materieller Gewinn oder materielles Wohlergehen kein Segen Gottes sei, das dürfen wir nicht sagen. Aber der Hauptakzent liegt auf den himmlischen Segnungen Gottes in Christus Jesus. Das ist ganz wichtig. Der zweite Teil des Segenswortes lautet: und behüte dich. Darauf werden wir uns jetzt beschränken. Ich hätte, wenn die Zeit nicht schon wieder so weit fortgeschritten wäre, hätte ich hier noch, dann noch weiter fortgefahren. Aber hier auf diesen zweiten Teil wollen wir uns dann jetzt beschränken und dann machen wir das andere, so Gott will, am kommenden Sonntag. Der zweite Teil lautet: der Herr behüte dich. Auch da haben wir manchmal so seltsame Vorstellungen, was das bedeutet, dass der Herr uns behütet. Richtige und zum Teil auch falsche Vorstellung. Was ist denn damit gemeint? Der Herr behüte dich, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Wir wünschen also für andere und auch für uns selbst nicht nur den Segen Gottes zu empfangen, sondern wir wünschen auch, dass Gott diesen Segen bewahrt. Das ist damit gemeint. Der Herr behüte dich. Gott muss nicht nur geben, sondern er muss auch bewahren. Er muss ihn schützen, diesen Segen, und dafür Sorge tragen, dass er uns wahrhaft zum Heil dient. Wovor muss er diesen Segen schützen? Vor Missbrauch. Vor Missbrauch muss er ihn schützen. Wir werden gleich noch darauf näher zurückkommen. Also, Gott muss es tun. Er muss uns den Segen zuteil werden lassen und er muss uns den Segen bewahren. Und das ist gemeint mit: behüte dich. Wir selbst sind nicht in der Lage, den Segen Gottes zu bewahren. Wir verlieren ihn leicht wieder, weil wir alle dazu neigen, den Segen Gottes für uns selbst zu missbrauchen. Schon allein der Wunsch nach dem Segen Gottes ist oft rein egoistischer Natur. Haben wir schon mal darüber nachgedacht? Ich weiß, das sind alles Dinge, die uns zuteil werden durch den Heiligen Geist, wenn wir in der Stille darüber nachdenken. Darum spricht der Psalmist in Psalm 1 ja auch davon, dass er nachsinnt über Gottes Wort, Tag und Nacht, das heißt immer wieder. Dann erleuchtet der Heilige Geist unsere Herzen und wir sehen die Dinge, die wir vorher gar nicht gesehen haben. Warum wünscht er dir beispielsweise Gesundheit? Ich habe das erlebt vor einigen Monaten, dass ich mir diese Frage gestellt habe, als es mir in einer bestimmten Hinsicht gesundheitlich schlecht ging, wieder schlecht ging. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, worum geht es dir denn eigentlich? Du wünschst dir doch die Gesundheit, damit du dich wieder wohlfühlst. Ist das die rechte Motivation? Oder worum geht es denn eigentlich? Es geht doch in erster Linie darum, dass Gott sich durch Gesundheit, wenn er sie überhaupt schenken will, dass Gott sich dadurch verherrlicht und dass er sie dazu gebrauchen kann, anderen zu dienen. Gesundheit ist kein Selbstzweck. Und auch all die anderen Dinge, die wir bekommen, ob es materielle Güter sind, Geld oder was auch immer es sein mag, und auch die Gesundheit sind kein Selbstzweck, sondern sollen dienen dazu, dass Gott sich verherrlicht und dass wir anderen dienen können. Von der Schwiegermutter des Petrus heißt es, sie war krank und der Herr Jesus rührte sie an und das Fieber verließ sie sofort. Ist interessant, dass immer wieder berichtet wird, sofort, sofort. Das waren übernatürliche Dinge, die Jesus getan hat. Die war nicht zu erklären. Sofort verließ sie das Fieber. Und es heißt, sie stand auf und diente ihm. An anderer Stelle und diente ihnen, nämlich dem Herrn Jesus und seinen Jüngern. Dazu dient unsere Gesundheit. Nicht in erster Linie dazu, dass du dich wohlfühlst, sondern damit Gott sich verherrlicht und auch darin verherrlicht, dass du anderen dienst damit. Also schon allein der Wunsch nach diesen Segnungen offenbart manchmal unseren Egoismus. Ich kann dazu nur sagen, Herr Jesus, du weißt von Natur aus, wünsche ich mir das nur für mich. Aber du hast diese Natur mit ans Kreuz genommen Und in dir habe ich nun das, dass ich es zur Verherrlichung des Vaters und zum Wohl anderer wünsche. Nur in dir habe ich das. Dann werde ich wieder froh darüber. Sonst müsste ich verzweifeln. Herr, vergib uns unsere Selbstsucht. Und darum, weil das so ist, dass Gott den Segen bewahren muss vor Missbrauch, vor Schaden, dass wir ihn für uns selbst missbrauchen und festhalten und uns daran klammern, an den Segnungen Gottes festhalten, ich-bezogen festhalten. Darum gilt es, alle Segnungen, die Gott uns schenkt, wieder ganz bewusst an Gott auszuliefern im Namen Jesu. Wir finden das vorgebildet in Offenbarung Kapitel 4, 10. Da legen die 24 Ältesten die Kronen, die sie ja von Gott empfangen hatten, Gott wieder zu Füßen. Herr, ich danke dir für den empfangenen Segen, für meine Gesundheit beispielsweise und was es auch sein mag, und lege sie dir wieder zu Füßen. Du musst diesen Segen bewahren, dass er sich nicht verselbstständigt und nicht ein Opfer meiner egoistischen Art wird. Jeder Segen, den wir nicht aus der Hand geben und in die Hände Gottes legen, damit er sich darin verherrlicht, zum Wohle für andere und auch für uns selbst, wird uns über kurz oder lang verloren gehen. Wir dürfen nicht selbstherrlich und selbsttisch über einen Segen verfügen. Jeder Segen, an dem wir krampfhaft festhalten, was es auch sein mag, wird uns und anderen mit der Zeit zum Unsegen. Der Segen tritt dann zwischen uns und Gott. Wir verlieren die Abhängigkeit von der Gnade Gottes und klammern uns mehr an den Segen Gottes als an den Geber dieses Segens. Und darum musste Abraham seinen von Gott empfangenen Isaak loslassen. Bei dem Ismael haben wir keine Probleme, dass er den loslassen musste. Den hat er ja in eigener Kraft dann gezeugt. Aber was den Isaak angeht, der war doch von oben geschenkt. So wie auch die Kronen der Ältesten von oben geschenkt worden waren oder sind. Und das wieder Gott zurücklegen, in seine Hände abgeben, wieder an ihn, was man von ihm empfangen hat. Nun, warum macht Gott sowas? Warum erwartet Gott das von Abraham? Nun, damit dieser Isaak, dieser von Gott geschenkte Isaak, nicht zwischen Gott und Abraham steht. Darum geht es also. Wenn wir den Segen, was es auch sein mag, was hast du empfangen im vergangenen Jahr? Hast du es dem Herrn schon wieder zurückgegeben? Alles ihm zu Füßen gelegt, ganz bewusst im Namen Jesu. Hier, Herr, lege ich dir das, was ich empfangen habe von dir, wieder zurück in deine Hände, dir zu Füßen. So könnten wir es auch formulieren, in Anlehnung an Offenbarung Kapitel 4. Jeder Segen, den wir nicht aus der Hand geben und nicht in die Hände Gottes legen, wird mit der Zeit zum Unsegen. Wollen wir es noch einmal unterstreichen. Israel ist ein tragisches Beispiel dafür. Israel hat unendliche Segnungen von Gott empfangen. Schaut euch mal um. Abgesehen mal vom Sport, da ist es weniger der Fall. Das hat mich schon mal irgendwie berührt. Da habe ich mich gefragt, wie kommt das eigentlich? Aber schaut euch den Bereich der Musik an, der Kunst an. Und was es auch sein mag, überall gibt es Juden, die von Gott mit außerordentlichen Gaben beschenkt worden sind. Mehr als alle anderen. Gerade auch im Bereich der Musik könnt ihr das beobachten. Aber wo auch immer. Da hört man es am Namen, aha, das ist wahrscheinlich ein Jude und hochintelligent, mit besonderen natürlichen Gaben ausgestattet. Wunderbar, das sind Segnungen Gottes. Aber was hat das Volk Israel mit all diesen Segnungen gemacht? Man hat selbstherrlich darüber verfügt, man ist aus der Abhängigkeit von der Gnade Gottes in Christus gefallen. Ja, und dann wird man den anderen nicht zum Segen, sondern ja, im schlimmsten Fall zum Fluch. Es gibt ein Wort im Alten Testament, wo das deutlich wird. Durch Israel sollte die Welt gesegnet werden. Aber wo dieses Volk aus der Abhängigkeit von der Gnade Gottes fällt und wo es den Messias ablehnt, da wird es den anderen Völkern zum Unsegen. Das ist so. Wie gut, dass der Herr diesem Volk treu geblieben ist, bis in unsere Zeit, trotz allem. Und genauso ist es innerhalb der Kirchengeschichte, können wir das ebenfalls so verfolgen. Eine tragische Entwicklung. Aufgrund der Tatsache, dass man empfangene Segnungen nicht wieder dem Herrn zurückgelegt hat, zurückgegeben hat. Nehmen wir als Beispiel, wir nähern uns jetzt dem Ende, nehmen wir als Beispiel das Sendschreiben an die Gemeinde zu Philadelphia. Oder Philadelphia, je nachdem, wie man es betont. Das ist eine Gemeinde gewesen, die vorbildlich war. Sie wird nicht getadelt, sie wird nur gelobt. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Was hatte diese Gemeinde? Sie hat festgehalten am Wort Gottes, sie hat den Namen Jesu nicht verleugnet. Sie hatte eine offene Tür zu Gott natürlich und auch zu den Menschen eine offene Tür. Sie war reich gesegnet. Das letzte Sendschreiben richtet sich an die Gemeinde zu Laodicea. Und nun ist es interessant, einmal die Brücke zu schlagen von Philadelphia hin zu Laodicea. Laodicea sagt, ich bin reich, ich habe nichts mehr nötig, ich weiß alles und so weiter. Und du bist blind, sagt der Herr, dafür, dass du total bedürftig bist. Du bist auf der Abhängigkeit von Gott gefallen. Tue Buße. Aus Philadelphia kann leicht Laodicea werden. Aus einer reich gesegneten Gemeinde, mit viel Erkenntnis gesegneten Gemeinde, kann leicht ein stolzes Volk werden, das auf seine Erkenntnisse und auf die Segnungen Gottes stolz ist. Woanders, ja, aber bei uns sieht es doch noch gut aus, verhältnismäßig gut aus, so denkt man dann. Und es gibt eine Bewegung innerhalb der Kirchengeschichte, die sich identifiziert mit dieser Gemeinde zu Philadelphia. Eine Bewegung, die entstanden ist im 19. Jahrhundert und die es heute noch gibt. Reich gesegnet von Gott, mit wunderbaren Erkenntnissen, gerade auch im Blick auf die Auslegung des Alten Testamentes. Im Blick auf die göttlichen Wahrheiten, was die Gemeinde Jesu betrifft. Reich gesegnet, diese Bewegung. Aber inzwischen doch abgerutscht nach Laodicea. Stolz, hochmütig, eingebildet im Blick auf die eigenen, von Gott geschenkten Erkenntnisse. Bis dahin, dass man sich dazu verstiegen hat, was zu sagen, was gibt es, was andere haben und was wir nicht haben. Was gibt es, was andere haben in anderen Gemeinden, was wir nicht haben. Es gibt nichts, was wir von anderen noch lernen können. Wir haben alles. Wir sind reich, ja, geistlich reich und so weiter. Da wird also aus Philadelphia leicht ein Laodicea, nicht nur in dieser Bewegung, sondern überall kann das geschehen, ja, in jedem einzelnen Herzen. Wir sind alle gefährdet an dieser Stelle. Und davor möchte uns der Herr bewahren. Deshalb heißt es hier, der Herr behüte dich, Schaden zu nehmen, dass sich der Segen, den du empfangen hast, nicht verselbstständigt, sondern du bleibst in der Abhängigkeit vom Herrn Jesus Christus und von seiner Gnade, indem du diesen Segen im Namen Jesu wieder loslässt und ihn dem Herrn übergibst. Da ist er gut aufbewahrt. Gott kann ihn wohl bewahren für dich und für mich. Wir können ihn nicht bewahren. Wir können nur darüber herrschen, über diesen Segen. Ja? Dann werden wir stolz auf unser Bibelerkenntnis, auf die klare Verkündigung unter uns, auf unser Gebetsleben, darauf, dass wir noch davon ausgehen und wissen, die Bibel ist das von Gott inspirierte, durch den Heiligen Geist inspirierte Buch von 1. Mose Kapitel 1, Vers 1 bis hin zur Offenbarung, letzten Vers im letzten Kapitel. Da kann man auch drauf stolz sein. Oder? Kann man das nicht? Es ist ein Segen, wenn du das glaubst, dass die Bibel vom Heiligen Geist inspiriert ist, und zwar ganz und völlig. Es ist ein wunderbarer Segen. Sieh zu, dass du den Segen dem Herrn wieder übergibst, damit er darüber wacht und er bewahrt und behütet. Wie nötig haben wir also dieses Segenswort, der Herr behüte dich. Wir wollen hier abschließen und dankbar sein für jeden Segen, den der Herr uns im vergangenen Jahr geschenkt hat. Es wäre gut, wenn wir uns zu Hause einmal in die Stille, wie wir zu sagen pflegen, zurückziehen würden, mal darüber nachdenken würden, jetzt auch nach diesen Weihnachtstagen nochmal ganz neu darüber nachdenken, was wir unserem Gott, dem Geber aller Gaben, alles zu verdanken haben. Vor allen Dingen, was das Schönste ist und das Herrlichste, wir haben ihn selbst. Ihn selbst, das ist das Größte. Und das ist es, genau das ist es, was Gott jedem von uns vermehrt schenken möchte, auch im neuen Jahr. Darauf werden wir dann demnächst noch zu sprechen kommen. Um ihn selbst geht es, nicht nur um gute Gaben, um Segnungen, sondern um ihn selbst, den Geber aller Segnungen. Dafür wollen wir danken, den Herrn loben und preisen und ihm das ganze vergangene Jahr mit allen Verfehlungen, mit allem dem, was uns nochmal so richtig bewusst wird und vor Augen steht, zu Füßen legen und zu sagen, Herr Jesus, dein Blut ist darüber geflossen, es ist alles gut zwischen dir und mir. Und alle Segnungen, die ich von dir empfangen habe, bitte, nimm sie wieder zurück. Verwalte du sie, verherrliche du dich dadurch. Amen. Wir stehen bitte auf. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir so von Herzen danken für die Vergebung all unseres Egoismus, unserer sündigen Natur, dass du, Herr Jesus, dein Blut dafür vergossen hast und dass du diese schäbige, sündige Natur mit ans Kreuz genommen hast und uns dein Leben geschenkt hast, Herr Jesus. Wir preisen dich dafür, dieses Leben, das nicht sich selbst sucht, sondern die Verherrlichung Gottes und das Wohl anderer Menschen. Wir preisen dich dafür, dass du in uns Wohnung genommen hast durch deinen Heiligen Geist und uns beschenkt hast mit vielen, vielen guten geistlichen Gaben. Auch für die irdischen Güter wollen wir dir von Herzen danken und dir alles ganz bewusst auch wieder zu Füßen legen. Von dir ist es ausgegangen und zu dir hin soll es wieder gegeben sein. Im Namen Jesu. Amen.